HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Gesucht, verhaftet, verurteilt. Der tiefe Fall eines VW-Managers.
Die Anklage hat den Namen Winterkorn mehrfach genannt, weil sie glaubt, dass er an dieser Verschwörung beteiligt war.
Er war garantiert nicht derjenige, der es gemacht hat, alleine.
Wir sind alle kleine Sünderlein, zweimal schon.
Grundsätzlich denke ich, ist es gut, dass da auch eine Bestrafung irgendwo mal stattfindet, weil hier in Deutschland ja nicht unbedingt was stattfindet, was eben Dieselgate betrifft.
Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden?
Für VW zum Beispiel ist die einzige Konsequenz in Deutschland eine umfangreiche Rückrufaktion. Schadenersatz für Kunden oder sonstige Geldstrafen gibt es nicht.
Wir müssen endlich Regeln haben, dass wir direkt auch die Firmen damit treffen, wenn sie dort Tricksereien vorgenommen haben.
Es macht mich nach wie vor fassungslos, dass Herr Dobrindt insbesondere die Bundesregierung als Ganzes den Dieselskandal aussitzen.
Weil man offenbar sich schützend vor die Automobilindustrie stellen will und die Gesundheit der Bürger weniger stark gewichtet als die Interessen der Autohersteller.
Immer so.
7 Jahre Gefängnis und 400.000 Dollar Geldstrafe. Das ist ein hartes Urteil in den USA gegen einen VW-Mitarbeiter aus dem mittleren Management. Und der Richter beklagte bei seiner Urteilsbegründung, dass es in Deutschland nichts geschieht. Ja, ist das so? Werden die Betrüger bei uns nicht verfolgt? Werden die Geschädigten hier nicht entschädigt? Warum haben deutsche VW-Kunden immer noch schlechtere Karten als amerikanische, wenn sie ihren Problemdiesel loswerden wollen? Sitzt die Politik den Skandal weiterhin aus? Es hat sich durchaus einiges getan in den letzten 2 Jahren. All dies wollen wir heute mal zusammentragen. Es läuft und läuft und läuft, VW und der Dieselskandal. Doch beginnen wir mit dem armen VW-Manager Oliver Schmidt, 48 Jahre. Seine allergrößte Dummheit war, dass er Anfang des Jahres Urlaub machte in Florida. Er glaubte, er hätte nach seiner letzten Anhörung von den US-Behörden nicht mehr viel zu befürchten. Doch dann klickten am Flughafen in Miami die Handschellen. Seine Ehefrau musste es mit ansehen. Und die Urteilsverkündung in dieser Woche, die war erst recht eine Erniedrigung für den deutschen Manager.
So führt man vielleicht einen Mörder vor, aber normalerweise niemanden, der an einem Betrug beteiligt war. Doch der Angeklagte Oliver Schmidt, ehemals Leiter des Umweltbüros von VW in den USA und seit Januar 2017 Häftling im Gefängnis von Milan, Michigan, wird in dunkelroter Sträflingskleidung in den Gerichtssaal 236 im US-Bundesgericht von Detroit geführt. Nicht nur das, Schmidt muss Ketten tragen. Ketten um die Füße, die ihn zu Trippelschritten zwingen. Ketten, die um seine Hüfte gelegt sind. Die Hände in Handschellen gezwängt, die ihm während des ganzen Prozesses nicht abgenommen werden. Ein Anwalt muss ihm einen Becher an den Mund führen, wenn Schmidt trinken möchte. Allein an dieser abschreckenden Szene hätte sich ablesen lassen, wie das Urteil wohl ausfallen würde, so hart wie möglich. 84 Monate brummt Richter Sean Cox dem Angeklagten auf. 7 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 400.000 Dollar. Beides zusammen das höchste Strafmaß, das in diesem Verfahren noch möglich war, nachdem Schmidt ein spätes Geständnis abgelegt hatte. Dabei hatte Schmidts Verteidiger Dumuchel aus New York noch geltend gemacht, dass Schmidt erst in der Schlussphase dieses Dieselgate-Skandals auf den Plan getreten war, als Feuerwehrmann gewissermaßen, um in den USA das Schlimmste vom VW-Konzern abzuwenden. Keinesfalls sei er einer der Drahtzieher dieses organisierten Betruges gewesen, der mit raffinierter Täuschungssoftware die Abgaswerte von 500.000 Fahrzeugen aus der Wolfsburger Autoschmiede heruntermanipulierte. Verteidiger Dumuchel sagt, Schmidt habe nur die Direktiven des VW-Vorstands befolgt, als er erst amerikanische Umweltbehörden und dann die US-Ermittler an der Nase herumführte. Das hat dem Richter Cox nicht abgenommen, sagt später Larry Velikette, der für das renommierte Autofachblatt Automotive News den gesamten Dieselskandal von Anfang an verfolgt hat. Cox sei überzeugt davon, dass Schmidt aktiv daran beteiligt war, die Vorwürfe gegen VW aus der Welt zu schaffen. So sieht das auch die Anklage. Schmidt spielte eine Schlüsselrolle bei der Verschwörung zum Betrug an der amerikanischen Wirtschaft und am US-Verbraucher. Er habe vertuscht, getrickst, betrogen und dabei in Absprache und mit Deckung der Chefetage in Wolfsburg gehandelt. Schließlich habe Schmidt auch noch dafür gesorgt, dass Dokumente vernichtet wurden. Schmidt war Mittelsmann zwischen dem VW-Vorstand und den US-Behörden, sagt der Staatsanwalt und nennt dabei mehrfach den Namen Martin Winterkorns, des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des VW-Konzerns.
Die Anklage hat den Namen Winterkorn mehrfach genannt, weil sie glaubt, dass er an dieser Verschwörung beteiligt war, obwohl er gar nicht angeklagt ist.
Darauf wird auch Richter Cox noch zurückkommen. Schmidt habe bis zu seinem späten Geständnis alles getan, um die strafrechtliche Aufklärung dieser Affäre zu behindern, begründet Cox schließlich sein hartes Urteil. Er habe auch aus Karrieregründen gehandelt. Die Schwere des Vergehens begründet Cox jedoch damit, dass es grundsätzlich auf die Grundfesten des Wirtschaftssystems abzielte, auf das Vertrauensverhältnis zwischen Hersteller und Konsument. Deshalb müsse das Urteil kompromisslos hart ausfallen, damit die gesamte Wirtschaft für die Zukunft gewarnt sei. Und dann kommt Sean Cox tatsächlich noch einmal auf die Hintermänner in Wolfsburg zu sprechen. Während Oliver Schmidt für sein Vergehen büßen müsse, kämen sie ungeschoren davon, strichen weiter ihre Boni ein und hätten, anders als der kleine Mann und Verbraucher, keinerlei finanzielle Nachteile zu befürchten.
Thilo Kössler über den Prozess gegen den VW-Manager Oliver Schmidt. Der Richter fällte also ein hartes Urteil, das eine abschreckende Wirkung haben soll. Daraus macht er kein Hehl. Und was ist nun mit Martin Winterkorn, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von VW? Der hat seinen Hut genommen, ohne Fehlverhalten einzugestehen und kassiert jetzt eine Rente von 3.000 Euro pro Tag. Und mit Sicherheit plant er gerade keinen Urlaub in den USA. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen ihn und weitere hochrangige Manager wegen des Betruges und Marktmanipulation, auch gegen den aktuellen VW-Chef Matthias Müller und Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Aber der Reihe nach, worum geht es nun genau? Roman Warschauer blickt zurück auf den Dieselgate-Skandal und die Folgen in Deutschland.
Anfang 2016. Eine VW- und Audi-Werkstatt im Frankfurter Stadtteil Niederrad. Werkstattleiter Kai Breining erklärt, wie Autos aus dem Volkswagen-Konzern mit dem berühmt gewordenen Schummelmotor EA189 wieder sauber werden sollen. Per Software-Update. Ein Laptop ist an ein Auto angeschlossen und dann geht alles ganz schnell.
Die Vorgabe vom Hersteller, wie wir es jetzt haben, sind im Bereich von einer knappen halben Stunde. Wir spielen diese neue Software auf, die wir vom Hersteller bekommen online und haben dann im Prinzip eine Rückmeldung vom Gerät, ob der Software-Update ordentlich abgelaufen ist. Wir machen dann eine kurze Kontrolle, ob keine Fehlermeldungen im Fahrzeug drin sind und dann ist im Prinzip der Kunde wieder in der Lage, mit seinem Fahrzeug ganz normal zu fahren.
Mit einer Software, die Abgase eines Autos sauberer machen, was bei vielen Außenstehenden für ungläubiges Kopfschütteln sorgte, war die Lösung der Wahl. Zumindest für den VW-Konzern und das Bundesverkehrsministerium. 2,5 Millionen betroffene Fahrzeuge in Deutschland. Jetzt, nicht ganz 2 Jahre später, sind laut Volkswagen rund 90% der Autos umgerüstet worden. VW zeigt sich zwar zuversichtlich, bis Ende des Jahres die Aktion abschließen zu können, doch einzelne Fahrzeuge dürften auch im kommenden Jahr noch ohne Update auf den Straßen unterwegs sein. Wie die Behörden damit umgehen werden, ist nicht klar. Für die deutschen Kunden soll mit dem Update aber die Geschichte eigentlich abgeschlossen sein. Schadensersatz wie in den USA etwa gibt es für VW, Audi oder Porsche-Fahrer nicht. Wohl auch deswegen gibt es tausende Klagen gegen Händler und auch VW direkt. Nach und nach arbeiten die Gerichte die Klagen ab, immer mal wieder auch zugunsten eines Kunden. Doch eine wie immer geartete allgemeine Regelung gibt es nach wie vor nicht. Darauf können schon eher Aktionäre hoffen, die sich geschädigt fühlen. Ein Musterverfahren ist hier möglich und soll ab April des kommenden Jahres verhandelt werden. Allerdings dürfte sich der Prozess lange hinziehen. Zumindest hat der Abgasskandal aber die Diskussion über den Diesel befeuert. Auch deswegen hat die Bundesregierung zusammen mit den Autoherstellern eine E-Auto-Prämie aufgelegt. 4.000 Euro gibt es für ein reines Elektroauto, 3.000 für Plug-in-Hybride. 1,2 Milliarden Euro im Topf, das würde für mindestens 300.000 Autos reichen. Doch davon ist man noch weit entfernt, auch wenn sich die Nachfrage gebessert hat, wie Christiane Fuckerer vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sagt.
Zum Anfang lief es etwas schleppend, da war der Anlauf etwas verhalten. Jetzt in den letzten Monaten haben wir doch deutlich eine stärkere Nachfrage gespürt. Das heißt, wir sehen hier fast eine Verdopplung der Anträge. In den ersten Tagen hatten wir um die 100 Anträge pro Tag. Und jetzt sind es doch 200 Anträge, die pro Tag hier eingehen.
Stand November waren es über 42.000 Anträge auf den sogenannten Umweltbonus. Da ist also noch etwas Luft nach oben. Allerdings läuft die Förderung schon Mitte des kommenden Jahres aus. Dann muss entschieden werden, was mit dem restlichen Geld passiert. Bei einem der Dieselgipfel Anfang August hatten sich die Autohersteller zudem zu einer Dieselprämie verpflichtet, also einen Nachlass auf ein neues Auto im Tausch gegen einen älteren Diesel. Nicht jeder Hersteller macht mit und jeder regelt es unterschiedlich. Am weitesten geht sicherlich VW. Da gibt es je nach Modell bis zu 10.000 Euro Nachlass. Für Elektroautos gibt es nochmal etwas obendrauf. Im Oktober sprach VW von rund 20.000 Autos, für die dieser Bonus bisher genutzt wurde. Und laut des Konzerns liegt der Elektroanteil mit 10% deutlich höher als sonst. Kritiker bezeichnen die Aktion aber insgesamt vor allem als Marketinginstrument und sie kritisieren, dass die Prämie auch für neue Diesel verwendet werden kann.
Der Dieselskandal hat Volkswagen vor 2 Jahren bis ins Mark erschüttert. Ein Weltkonzern geriet ins Wanken. Manch ein Experte malte die Zukunft schon sehr düster. Die Aktie stürzte von 170 Euro auf unter 100 Euro. Doch inzwischen hat sie sich wieder erholt. Und wer hätte das gedacht? Inzwischen werden sogar wieder Rekordgewinne verkündet. Die Kollegin Silke Jansen aus Hannover berichtet schon lange über den VW-Konzern. Woher kommen denn plötzlich diese Rekordgewinne?
Ja, es ist wirklich etwas erstaunlich. Man hat das Gefühl, diese Dieselkrise, die hat es ja nie gegeben. Allein in den ersten 9 Monaten hat der Konzern mit seinen Autos netto 7,7 Milliarden Euro verdient. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hat vor allem 2 Gründe. Zum einen hat VW ja schon vor Monaten Einschnitte angekündigt. Das große Thema heißt dort Zukunftspakt. Und das bedeutet, in allen Bereichen wird gespart. In der Verwaltung, in der Produktion, in der Entwicklung. Das macht sich scheinbar bemerkbar. Also da wird Geld eingespart. Und zum anderen kann man, glaube ich, sagen, entweder die Kunden haben ein besonders schlechtes Gedächtnis oder sie sind nicht besonders nachtragend. VW verdient mit seinen Autos im laufenden Geschäft schlicht und einfach Milliarden. Also ob man den Tiguan nimmt oder den Touran, die ganzen Audis und Porsches verkaufen sich glänzend. 7,8 Millionen Fahrzeuge hat VW in den ersten 9 Monaten verkauft. In Deutschland hat es vor allem die Marke VW ja zeitweise noch schwer. Da war das Image angeschlagen. Aber selbst hier bestellen die Kunden wieder wie verrückt Golf, Tiguan, Passat. Selbst in den USA, wo VW ja massive Probleme hatte, zieht der Verkauf wieder an. Und das allermeiste Geld verdient VW immer noch in China. Also knapp 3 Millionen Fahrzeuge sind an chinesische Kunden gegangen bisher in diesem Jahr. Das heißt, knapp die Hälfte aller Autos, die der Konzern verkauft, gehen nach China.
Gibt es das Wort Dieselskandal überhaupt auf Chinesisch?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bezweifle, dass es das gibt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Diesel spielt in China praktisch keine Rolle. Also der Anteil an Dieselfahrzeugen ist ganz gering. Darum hat VW dort mit dem Thema ja kaum Probleme.
In den USA zahlt VW enorme Abfindungssummen an die Kunden. In Deutschland wurde das immer abgebügelt mit dem Argument, das würde den Bankrott des ganzen Unternehmens bedeuten. Also angesichts dieser Gewinne drängt sich natürlich die Frage auf, war das eine faule Ausrede?
Also ich glaube, die Ausrede ist ein bisschen falsch. Ich glaube, die Argumentation ist, in Deutschland und in Europa ist die Rechtslage eine etwas andere. Und da sind die Kunden in den USA möglicherweise im Vorteil. Aber VW hat immer argumentiert, auch hier in Deutschland oder in Europa, sobald die Autos nachgerüstet werden in dieser großen Rückrufaktion, haben sie sozusagen keine Mängel mehr. Das heißt, nach dem Werkstattbesuch ist alles wieder in Ordnung. Und darum haben die Kunden dann hier eben keinen Anspruch auf irgendwelche Rücknahmen oder auf Zahlungen oder auf Schadenersatz. Darauf bezieht sich VW jetzt schon seit Jahren und das klappt ja auch ganz gut.
Kommen wir nochmal auf diesen Zukunftspakt, den Sie gerade erwähnt haben. Was hat sich im Konzern in der Struktur alles geändert?
Naja, also ich glaube, dieser Dieselskandal hat den Konzern ganz kräftig durchgeschüttelt. Ich habe es gerade schon angedeutet, da werden ja große Sparpakete durchgezogen, wirklich in allen Bereichen. Ich glaube, das ist auch glaubwürdig, dass da wirklich überall gekürzt und gespart wird. Ein großes Thema hat sich VW auf die Fahnen geschrieben, Kulturwandel. Das war so ein Thema, da sollte sich viel ändern. Also als Schlagwort hat Konzernchef Müller immer gesagt, VW soll offener werden, mutiger, es soll nicht mehr alles zentral in Wolfsburg entschieden werden. VW soll, naja, weniger arrogant sein, es soll auch keine Angst mehr geben, Fehler einzugestehen. Dahinter steckt natürlich die Idee, also solche Betrügereien wie beim Diesel sollen nie wieder vorkommen. Die Mitarbeiter sollen keine Ja-Sager sein, keine Duckmäuser. Und das Problem, finde ich, das jetzt zu bewerten, ist natürlich, das klingt ganz prima als Konzept in so einer PowerPoint-Präsentation, aber wie kriegt man so einen Kulturwandel in die Köpfe von 600.000 Mitarbeitern weltweit? Also die Frage, hat sich was geändert oder was hat sich verändert, ist wirklich schwer zu beantworten von außen. Und ich glaube, VW, so muss man sehen, ist ein großer, dicker, schwerer Tanker. Und bis da jeder Matrose an Bord ist und dieser Tanker sich in Bewegung gesetzt hat, das wird Jahre dauern. Also ich glaube, gerade dieses Stichwort Kulturwandel, das wird uns noch einige Jahre begleiten.
Denn da geht es um mehr als nur darum, irgendwelche Betriebe zu schließen oder irgendwelche Abläufe effizienter zu machen, sondern es geht ja um die Denkstruktur der Mitarbeiter und auch um sowas wie Ehrlichkeit und Moral. Wie will man das messen?
Genau so ist es. Und das Problem ist ja auch, VW ist ein unheimlich traditionelles Unternehmen, ein sehr männlich geprägtes Unternehmen. Gerade der ehemalige Konzernchef Winterkorn stand so für Tradition, für Strenge, für der Chef entscheidet hier von oben alles und alle müssen sagen, ja, Herr Dr. Winterkorn, vielen Dank, Herr Dr. Winterkorn. Also das ist, war für mich immer so gefühlt, diese Atmosphäre in diesem Unternehmen. Man duckt sich und möchte möglichst nicht auf dem Radar erscheinen. Wenn der große Chef kommt, der soll zufrieden sein. Und wenn da was schiefläuft, dann sage ich lieber nichts, sonst kriege ich nachher auf den Deckel. Und genau das soll sich ändern. Aber die Frage ist, wie? Wenn ich seit, ich sage jetzt mal 25 Jahren bei VW arbeite, ist das für mich als Mitarbeiter vielleicht gar nicht so einfach, dass ich mich jetzt umstelle. Jetzt soll ich mutiger und offener werden und transparenter. Und ich glaube, darum wird es möglicherweise auch vielleicht eine ganze Generation dauern, bis sich da wirklich was ändert.
Und hat sich durch den Herrn Müller schon was geändert? Gibt es eine andere Kultur bei Pressekonferenzen oder bei seinen Auftritten? Spürt man schon, dass da ein anderer Wind weht?
Also ich möchte Herrn Müller nicht absprechen, dass er sehr bemüht ist und dass er das Thema auch vielleicht ganz oben auf der Agenda hat. Für mich hat sich persönlich wenig geändert. Die Kollegen haben einfach eine Hybris und ein Selbstbewusstsein und man kriegt das, glaube ich, schlecht da raus. Also so dieses, wir sind VW, wir sind ein Weltkonzern, wir sind wahnsinnig wichtig und wir haben so viele Mitarbeiter und so viele Arbeitsplätze und darum darf man uns hier auch irgendwie nicht ans Bein pinkeln, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist ganz schwer aus den Köpfen rauszukriegen und das merkt man auch im Vorstand. Das sind einfach so ein bisschen die Könige, sage ich mal. Da muss man als Journalist fast ein bisschen dankbar sein, wenn man da ein Interview bekommt. Von daher, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg.
Und die Zahlen sprechen ja für sich. 2 Jahre nach dem großen Skandal, jetzt die Rekordgewinne. Kann man sagen, der Skandal hat sich unterm Strich für den Konzern vielleicht sogar gelohnt?
Also ich sage mal, abgesehen von tausenden Klagen, die da noch anhängig sind, abgesehen von einem dicken Image-Schaden, von etlichen Ermittlungsverfahren, von Staatsanwälten, die da ständig durchgehen, abgesehen von 25 Milliarden Euro, die VW jetzt schon bezahlen muss und von unendlich viel Spott und Häme, also abgesehen von diesen ganzen Sachen, glaube ich ja, diese Krise hat auch etwas Gutes gehabt. Ich würde es mal so formulieren, VW ist aus einem Dornröschenschlaf erwacht. In Wolfsburg hat man gemerkt, so diese alte Hierarchien, diese alten Denkmuster, das passt vielleicht nicht mehr in die moderne Welt. Der Konzern hat ja unter anderem ein milliardenschweres Programm angekündigt für die Elektromobilität. Und ich glaube, das hätte es unter dem alten VW-Chef Winterkorn nie gegeben. Der hat an diese neuen Technologien nicht so geglaubt. Und ich denke, ohne die Krise hätte VW die neue Zeit schlicht verschlafen. Von daher war diese Dieselkrise sicher ein Weckruf, ja, wenn auch ein ganz schmerzhafter.
Silke Jansen vom NDR Hannover, vielen Dank. Und wir betrachten das Problem jetzt mal ganz grundsätzlich. Also Dieselgate, das gab es im Prinzip ja auch schon, als es noch gar keinen Diesel gab. Im Mobilitätssektor wurde der Endkunde schon vor Jahrhunderten betrogen, nur nannte man es damals eben nicht Dieselgeld, sondern Rosstäuscherei. So steht es geschrieben in Johann Heinrich Zedlers Universallexikon aus dem Jahr 1732.
Rosstäuscher oder Rosskamm heißt einer, der Profession vom Rosshandel macht. Sie lassen sich heutzutage lieber Pferd- oder Rosshändler nennen und müssen einen guten Verstand von Pferden haben, auch dergleichen sonderlich aus seinem Maule, Zähnen, Lefzen, Zungen, Kinn, Nasen, Augen, Stirne, Kopf, Ohren, Schopf, Mähne, Schweif, Hals, Brust, Bügen, Kreuz, Bauch, Geschröte, Füßen, Hufen, Wirbeln und so weiter wohl zu urteilen wissen. Die Betrügereien der gemeinen Rosstäuscher, dadurch sie allerhand Mängel und Fehler bei den Pferden verbergen wollen, sind unzählig. Nur einige davon anzuführen. So wissen sie ihnen die langen Ohren mit einem gewissen Eisen, darin sie die Ohren fassen, meisterlich zu beschneiden und wieder spitzig zu machen. Wenn es Mangel am Gesicht hat, das Pferd, das man sich besorget, es möchte mit der Zeit gar blind werden, so pflegen sie demselben mit Aderlassen, Mäuse auswerfen, das Fett in den Höhlen über den Augen schneiden, auch mit Wasser, Kräutern und mit Salben, dasselbe Leiden einigermaßen zu vertreiben. Sie feilen den Pferden die 12 vorderen Zähne, daran man derselben Alter erkennen kann, kürzer, schlagen ihnen solche mit einem Meißelchen wieder hohl, legen Schwefel- oder Mandelkerne in die Grübchen und halten ein glühendes Eisen drauf, so bekommen die Zähne den Kern wieder. Wenn man aber mit scharfen Pfriemen oder einem spitzigen Eisen darinnen gräbt, so kann man auch solches wieder heraustun, welches aber an jungen Pferden nicht geschehen mag. Sie feilen auch die Hakenzähne spitzig, damit das Pferd desto jünger scheine, allein man darf dieselben nur inwendig anfassen.
HR2 Kultur, der Tag. Es läuft und läuft und läuft. VW und der Dieselskandal. Den Ärger der deutschen Kunden kann man nachvollziehen. In den USA hat VW etwa 16 Milliarden Dollar für Entschädigungen ausgegeben, 300.000 Diesel zurückgekauft. Die stehen jetzt auf gigantischen Parkplätzen in der Wüste. Niemand weiß genau, was mit diesen Autos passieren soll. Man nennt sie auch den wertvollsten Schrottplatz der Welt. In Deutschland dagegen sieht die Lage anders aus. 2,5 Millionen Dieselfahrzeuge werden umgerüstet, einfach nur per Software-Update. Damit kommt VW auch gut voran, heißt es. Aber wer sein Auto loswerden will, der hat in Deutschland schlechte Karten. Es sei denn, man macht es wie in diesem Fall, den uns Eric Graydon schildert.
Los geht diese Geschichte im August 2014. Damals schloss der Kläger in diesem Fall, denn es geht hier um einen Rechtsstreit, einen Darlehensvertrag mit der VW Hausbank. Dieser Vertrag sollte es ihm ermöglichen, einen gebrauchten VW Touran zu kaufen. Kostenpunkt knapp 23.000 Euro. Etwas mehr als ein Jahr später bricht der VW Dieselskandal los. Da auch dieser VW Touran vom Dieselskandal betroffen war, erklärte der Käufer gegenüber der VW Hausbank, dass er aus dem Darlehensvertrag aussteigen wolle. Er würde also der Bank das Auto gegen Rückzahlung des von ihm gezahlten Geldes gerne wieder zurückgeben. Der Trierer Rechtsanwalt Christoph Lehnen vertritt den Kläger.
Die Volkswagen Bank hat die Rückabwicklung abgelehnt, weil sie der Meinung war, dass die Darlehensverträge formal ordnungsgemäß sind. Das haben wir in der ganzen Zeit bestritten.
Dies ist in diesem Fall die Kernfrage. Hatte die VW Hausbank ihre Kunden ausreichend über deren Rechte informiert oder hatte sie dies nicht? Für den Fall, dass sie es nicht getan hat, dürfen Kunden jederzeit von ihrem Darlehensvertrag zurücktreten. Für den Fall, dass die Informationen der Banken ausreichen, erlischt dieses Rücktrittsrecht nach 2 Wochen. Das Berliner Landgericht kam nun zu dem Schluss, dass die Informationen der Bank nicht ausreichend waren. Dort gab man dem weiterhin widerwilligen Touran-Eigentümer Recht. Bei der VW Hausbank zeigt man sich von diesem Fall unbeeindruckt. Stefan Voges ist Sprecher der Volkswagen Financial Services AG.
Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die nicht verallgemeinerungsfähig ist. Außerdem ist das Urteil nicht rechtskräftig, da wir in Berufung gehen werden. Wir sind der Auffassung, dass unsere Widerrufsbelehrungen ordnungsgemäß sind. Unsere Rechtsauffassung wurde im Übrigen bislang von zahlreichen Gerichten bestätigt.
Auch das ist richtig. Mehrere Gerichte haben der Auffassung des Berliner Landgerichts widersprochen. Im vorliegenden Fall will VW nun in Berufung gehen. Insgesamt haben die VW Hausbank und ihre Tochterbanken Kreditverträge für knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge abgeschlossen. Es geht also um eine Menge Geld. Das ist auch der Grund, den der Trierer Anwalt hinter einem Angebot vermutet, das VW seinem Mandanten unterbreitet habe. In einer E-Mail, die dem Radio vorliegt, bietet VW dem Kläger an, ihm das Auto zu schenken. Für den Fall, dass er sich bereit erkläre, im Gegenzug das Verfahren zu beenden. Darüber hinaus hätten sich durch Annahme des Angebots Kläger und dessen Anwälte zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Er war speziell nicht bereit, diese Stillschweigensverpflichtung zu unterschreiben, wollte sich also nicht im Mund verbieten lassen und wollte auch nach außen dokumentieren, dass er in keiner Weise käuflich ist.
Volkswagen Financial Services wollten zwar den Inhalt des Angebotes nicht kommentieren, sagen allerdings, man habe auf Empfehlung des Landgerichts gehandelt, dass beiden Parteien die Herbeiführung einer außergerichtlichen Einigung nahegelegt habe.
So kann man seinen ungeliebten VW also auch loswerden, wenn denn VW in der Berufung nicht doch noch Recht bekommt. Professor Florian Bien vom Lehrstuhl für globales Wirtschaftsrecht an der Uni Würzburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
1,8 Millionen Verträge gibt es bei der VW Hausbank, aber VW sagt, das alles sei nur ein Einzelfall. Wie schätzen Sie das ein? Könnten andere Kunden, die nach dem Abgasskandal keine Lust mehr auf ihren VW haben, sich jetzt auch Hoffnung machen, auf diesem Weg das Auto loszuwerden?
Durchaus. Also wenn dieses Urteil tatsächlich Bestand hat, vor allem eben von den höheren Instanzen bestätigt wird, idealerweise vom BGH, dann würden alle diejenigen, die sowohl einen Diesel haben, als auch eben über diese Kreditverträge mit möglicherweise unrichtiger Widerrufsbelehrung finanziert gekauft hatten. Die hätten dann die Möglichkeit, auf diesem Weg ihren ungeliebten Diesel loszuwerden, auch wenn das Problem eben jetzt hier bei der Widerrufsbelehrung läge.
Das ist ja eigentlich ein Thema, das mit dem Dieselskandal wenig zu tun hat. Eigentlich müsste man ja sowas mit einer Sammelklage regeln können, wie das in den USA ja üblich ist. Warum gibt es keine Sammelklage, so wie in den USA bei uns?
Ja, bislang hat man hier in Europa das sehr skeptisch gesehen und will eben dieser Klägerindustrie, wie man das häufig abfällig nennt, in den USA hier keinen Vorschub leisten. Bei uns legt man Wert darauf, dass jeder Geschädigte sich eben selbst und aktiv darum kümmert, seine Ansprüche geltend zu machen. Wenn überhaupt Sammelklage und sowas Ähnliches versucht ja jetzt MyRide hier im VW-Skandal, dann geht das nur, indem jeder einzelne Geschädigte eben seine Ansprüche anmeldet, eine Art kleinen Vertrag abschließt mit MyRide, seine Ansprüche abtritt und dann muss für jeden Kunden eine Datei und Akte angelegt werden. Das ist relativ aufwendig und in den USA eben viel, viel einfacher. Da ist man automatisch dabei, wenn man einen VW gekauft hat, solange man nicht widerspricht.
Also MyRide ist eine Internetplattform, das ist neu. 15.000 Kunden klagen da jetzt gemeinsam gegen VW. Was ist der Unterschied zu einer Sammelklage?
Ja, der Begriff Sammelklage ist sehr dehnbar. Aber was man eben aus den USA kennt, bedeutet, ein Anwalt findet einen einzigen Geschädigten und klagt in dessen Namen und gleichzeitig eben im Namen aller Geschädigter auf Schadenersatz oder was auch immer. Und alle anderen Kunden brauchen im Grunde gar nichts zu tun, können die Hände in den Schoß legen, müssen einfach nur abwarten, was da rauskommt. Und wenn am Ende ein positives Ergebnis da erstritten würde, dann würden alle Kunden entschädigt. Außer diejenigen, die widersprochen haben, aber das macht kaum jemand.
Und bei dieser Internetplattform, da vereinbare ich einen Vertrag und sie geben Provisionen, wenn sie gewinnen?
Ganz genau. Also MyRide lässt sich das was kosten. Das ist aber in den USA genauso. Die verlangen, wenn ich das richtig verstanden habe, 35% dessen, was sie am Ende einklagen. Also für den Kunden zunächst mal kostenlos und risikolos. Er hat keine Gerichtskosten zu bezahlen. Und nur wenn er eben gewinnt oder wenn MyRide gewinnt, muss er von dieser eingeklagten Summe 35% abtreten.
Halten Sie das für seriös oder ist das Geschäftemacherei mit dem Kunden?
Nein, ich halte das durchaus für seriös. MyRide arbeitet da mit einer sehr erfahrenen US-amerikanischen Kanzlei zusammen. Die Kanzlei hat sich wiederum viel externe Hilfe geholt. Die machen das, glaube ich, durchaus seriös. Natürlich setzen die auf den Mediendruck auch und hoffen, denke ich, auf einen Vergleich. Aber hier wird eben juristisches Neuland betreten, sowohl was diese Klageform anbelangt, als auch die Frage, ob überhaupt hier ein Anspruch besteht. Das ist alles hoch umstritten und komplex. Also ich begrüße das im Grunde, dass das mal geklärt wird. Und das wird auch Vorbildcharakter haben für den Gesetzgeber, der da sicherlich bald tätig werden wird.
Aber 35% mal 15.000 Fälle, das ist eine Riesensumme, um die es da geht, oder?
Ja, das ist schon eine größere Summe, aber man muss eben doch auch sehen, dass das Risiko für MyRide sehr groß ist. Es ist ja völlig offen, ob das Ganze überhaupt erfolgreich ist. Also am Ende wird die Klage vielleicht abgewiesen und dann bekommt niemand etwas und insbesondere MyRide eben gar nichts. Also die Kosten der Vorbereitung, das Führen der Akten, die ganzen Expertisen, Gutachten und so weiter, das ist schon sehr, sehr kostspielig. Insofern scheint mir das jetzt nicht wucherisch zu sein, diese 35%.
Können Sie mit so einer Regelung leben? Sie halten es für seriös oder sollte man nicht das deutsche Recht auch anpassen in Richtung USA?
Ich würde es nicht in Richtung USA anpassen wollen. Da kommt es auch häufig im Grunde gar nicht zu einer wirklichen Entschädigung der Kunden, sondern da werden dann irgendwelche Absprachen getroffen, die dann einer gemeinnützigen Organisation etwa Geld zugutekommen lassen. Aber was ich mir schon wünschen würde, ist, dass man in Richtung einer Musterfeststellungsklage, so wie das jetzt auch im Bundesjustizministerium diskutiert wird, geht und den Verbraucherverbänden die Möglichkeit gibt, stellvertretend für eine größere Zahl von Verbrauchern eine Klage zu führen, sodass dann wenigstens die Ergebnisse dieser Klage oder dieses Verfahrens für eine große Zahl von Verbrauchern verbindlich wäre.
Einen Entwurf dafür gibt es ja schon im Justizministerium, aber es ist bis jetzt nicht Gesetzeslage geworden. Bedauern Sie das?
Ja, ich bin jetzt auch nicht begeistert von diesem Entwurf. Ich denke, der geht nicht besonders weit. Man wird jetzt die Koalitionsverhandlungen abwarten müssen und dann wird da ein neuer Anlauf sicherlich unternommen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Deutschland da anders als in anderen europäischen Staaten tatenlos zuguckt, wie das in Deutschland im Grunde sehr, sehr schwierig ist, Verbraucher hier kollektiv zu entschädigen. Es wird da was kommen. Ich hoffe, dass der nächste Entwurf noch ein bisschen weiter geht als das, was wir bisher sehen.
Wie sollte aus Kundensicht die beste Lösung aussehen?
Ja, aus Kundensicht wäre natürlich das Ideal, wenn der Aufwand sehr, sehr gering wäre. Das heißt, die Formalitäten, um dabei zu sein, sehr bescheiden, gleichzeitig die Kosten möglichst gering und am Ende dann trotzdem ein großer Erfolg. Das ist natürlich eine Utopie, die man so nicht erreichen können wird. Man muss sich auch fragen, ob die Verbraucherverbände, die jetzt diese Musterfeststellungsklagen dann mal führen sollen, ob die überhaupt ein Interesse haben, sowas zu machen, denn auch für die ist das natürlich riskant, auch die werden da Kosten haben. Man müsste die dann entsprechend ausstatten, dass die solche teuren Verfahren überhaupt führen können. Insofern ist MyRide im Grunde eine attraktive Alternative, denn da haben wir eben jetzt einen gewerblichen Anbieter, der einerseits selber Geld damit verdient, aber dadurch auch einen Anreiz hat, überhaupt tätig zu werden.
Das war Professor Florian Bien vom Lehrstuhl für globales Wirtschaftsrecht in Würzburg. Im Jahr 1732 gab es solche moderne Klagemöglichkeiten natürlich nicht. Und vor allem auch damals waren die Täter der Rosstäuscherei natürlich schwer zu überführen. Das wiederum ist ähnlich wie heute.
Die Gebrechen an den Schenkeln wissen sie den Pferden auf eine Zeit lang mit Salben und mit Branntwein hinwegzutreiben. Dass man es, wenn das Pferd eine Zeit lang nicht gebrauchet worden und gute Wartung im Stalle genossen, unmöglich merken kann. Wenn es mit dem Spat oder Leist behaftet ist und es von dem Stalle abgeht, dass es mit den Hinterfüßen rücket, weit und greulich voneinander geht, so lassen sie es eine Weile zuvor reiten, damit es warm werde und man das Rücken und Spreizen an ihm nicht gewahr werden möge. Hat es böse Hufe, die viel Ringe haben, so feilen sie dieselben hinweg und machen das Hufeisen eben und glatt, beschmieren es auch mit Wachs, Pech oder Wagenschmiere. Die vollhüfigen Pferde lassen sie auf Leder oder Filz beschlagen, beschneiden den Huf fein glatt und sauber, dass man, wenn man ihnen schon den Fuß aufhebet, es dennoch nicht gar wohl merken kann. Dass man der schwachen Rippen des Schwanzes nicht gewahr werde, so schneiden sie dem Pferd inwendig in den Rippen die Nerven oder Adern so aus dem Rückgrate bis dahin halb ab, dass die Rippe lahm und so steif und starr wird, dass sie keiner mit der Hand zu biegen vermag. Oder sie schweißen es fein auf, und der den Possen nicht weiß, meint, es geschehe des Wohlstandes wegen.
HR2 Kultur, der Tag. Es läuft und läuft und läuft. VW und der Dieselskandal. Der Klageweg für den einzelnen Kunden ist also in Deutschland nur auf Umwegen möglich, aber die Verbände haben da andere Möglichkeiten. Ganz vorne an der Klagefront ist die Deutsche Umwelthilfe. Geschäftsführer Jürgen Resch ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Welche Klagemöglichkeiten hat Ihr Verband, den ein Normalbürger nicht hat?
Ja, wir können beispielsweise für die Einhaltung der Luftqualitätswerte klagen und haben das auch getan. Wir haben in mittlerweile 19 Verfahren, 9 Länder betreffend, also Bundesländer betreffend, Klagen erhoben, um eben durchzusetzen, dass in Städten mit starken Überschreitungen der Stickstoffdioxidwerte diese durch geeignete Maßnahmen, also sprich Dieselfahrverbote, relativ schnell eine saubere Luft bekommen und man in diesen Städten wieder bedenkenlos einatmen können. Wir können hier beispielsweise für die gesamten Stadtgebiete klagen, also nicht nur für den Ort, wo ein einzelner Kläger zufälligerweise wohnt, denn das hat sich herausgestellt, dass der Staat in solchen Fällen gerne dann die Nachbarstraßen belastet. Wir möchten aber die ganzen Städte wieder lebenswert machen.
Und da sind ja auch mehrere hessische Städte von betroffen, Limburg, Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach. Da wird eventuell dann im Februar schon das erste Urteil kommen. Was wird das dann bedeuten für die Leute in diesen Städten?
Das wird bedeuten, dass wir die besonders schmutzigen Dieselfahrzeuge relativ schnell nicht mehr einfahren lassen werden. Die Gerichtsentscheidungen werden für relativ viele Diesel heißen, zukünftig draußen bleiben, es sei denn, es gelingt, und das möchten wir natürlich damit erreichen, sie werden sehr schnell nachgerüstet. wenn eine Bremse kaputt ist bei einem Auto, gibt es keine Diskussion, dass man eben einen amtlichen Rückruf macht und die Bremsen repariert. Es sterben immerhin 3.200 Menschen an Verkehrsunfällen in Deutschland. Viermal mehr sterben aber am Dieselabgasgift Stickstoffdioxid. Und deswegen fordern wir, wenn dann die Fahrverbote eben absehbar sind, dass die Autoindustrie hier auch einen Rückruf macht und die Fahrzeuge ertüchtigt, die Grenzwerte nicht nur im Labor einzuhalten, sondern auch auf der Straße. Und damit wären diese Fahrzeuge dann auch wieder berechtigt, in die Städte einzufahren.
Bisher glauben viele, das ist eine sehr theoretische Diskussion, aber ein wirkliches Fahrverbot wird es nicht geben, oder?
Natürlich wird es die geben. Wir haben ja auch die Fahrverbote in früheren Jahren durchgesetzt für Fahrzeuge ohne Partikelfilter. Ich möchte mal daran erinnern, dass es Dieselfahrverbote sehr wohl gibt für Fahrzeuge, die erstmal nicht die rote, dann die gelbe und zum Schluss die grüne Plakette haben. Wir haben Dieselfahrverbote für viele Millionen Dieselfahrzeuge, die nicht eine grüne Plakette haben, in über 60 Städten.
Bei vielen Pendlern machen sie sich damit nicht beliebt.
Ja und nein. Also wir haben großes Verständnis bei vielen Fahrzeughaltern, die uns sagen, na, wir haben gesehen, dass diese Mickey-Maus-Software-Updates, die Bundeskanzlerin uns, ihnen auferlegt, keine Verbesserung der Einfahrsituation schafft. Also ein Fahrzeug, das nur so eine Softwareverbesserung bekam, wird weiterhin von Fahrverboten betroffen sein. Wir helfen mit unserer Forderung, dass eben die Fahrzeuge ehrlich eine technische Nachrüstung bekommen, doch den Menschen überhaupt erst mit, dass die Fahrzeuge wieder einen höheren Wert haben, weil sie dann befreit sind von Fahrverboten. Und wir meinen eben, dass die Autoindustrie, die 9 Millionen Diesel verkauft hat, mit dem Versprechen, die sind sauber, die sind klimafreundlich, dieses Versprechen einhalten müssen und dafür einen Teil ihrer Gewinne eben ausgeben müssen, um da eine funktionstüchtige Abgasreinigungsanlage einzubauen.
Den Punkt müssen wir vertiefen. Also die Software-Updates laufen ja gerade und VW meldet, das läuft alles ziemlich reibungslos. Warum glauben Sie denen nicht?
Naja, glauben ist das eine, messen und nachschauen das andere. Wir haben uns das genau angeguckt. Wir haben ein eigenes Emissionskontrollinstitut und wir haben festgestellt, dass es sogar VW-Software-Updates gibt, die Verschlechterungen bringen. Zum Beispiel beim Amarok, bei diesem Rennlaster. Wir haben andere VWs, also gerade auch Volumenmodelle, wo wir von 900 Milligramm auf 600 Milligramm zwar etwas verbessern, aber die aktuellen Grenzwerte sind 80 Milligramm. Das nützt also wenig, wenn wir ein bisschen besser werden, wenn vor allen Dingen in den Wintermonaten die Fahrzeuge gleich schmutzig bleiben. Mit Softwarelösungen können Sie nichts bis wenig erreichen. Wir brauchen einfach hier eine tatsächliche technische Nachrüstung. Wir brauchen Katalysatoren, die mit Harnstoff, also AdBlue, arbeiten, die Fahrzeuge richtig sauber machen, damit sie dann zukünftig in den Städten fahren können. Uns geht es eben um diese saubere Luft und um letztendlich eine lebenswerte Innenstadt. Und die werden wir so lange nicht haben, solange eben die Städte geflutet werden mit giftigen Dieselabgasen.
Was würde denn so eine Umrüstung kosten, eine technische, die teurer ist als ein Software-Update?
Ja, wir haben die kalkuliert mit 1.500 Euro. Dieser Kalkulation schließt sich der ADAC und Autofachzeitschriften an. Und wir haben dann gestaunt, als nicht wir, sondern sogar der ADAC vor 2 Monaten enthüllt hat, dass für ungefähr die Hälfte der Fahrzeuge solche Systeme vor Jahren mal entwickelt wurden und in der Einführungsphase von Euro 6 von der Autoindustrie als Zubehör angeboten wurden, übrigens auch in dieser Größenordnung. Das heißt, man muss die für viele Fahrzeuge nicht einmal entwickeln, die gibt es und die sind sogar schon genehmigt. Deswegen, hier muss einfach die Automobilindustrie jetzt ihren Widerstand aufgeben und akzeptieren, dass sie für diese betrügerischen Dieselfahrzeuge, die sie über Jahre verkauft haben, eine ordnungsgemäße Abgasreinigung auf eigene Kosten einfach einbauen muss.
VW war der Ursprung des Skandals. Wie stehen denn Ihrer Meinung nach die anderen Konzerne da?
Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keinen VW-Skandal, sondern einen Dieselskandal haben. Die gesamte Industrie, also auch die ausländischen Hersteller in Frankreich, in Italien, in Südkorea, in Japan, USA, haben in Europa das Gleiche gemacht, weil eben die Behörden signalisiert haben, ihr braucht nur im Labor das einhalten. Die rechtliche Regelung ist aber eindeutig. Die Luft soll nicht in den Prüflaboren, sondern in den Städten verbessert werden. Und wir haben jetzt gerade letzte Woche BMW auch noch angeprangert oder eben nachgewiesen, dass wir dort Abschalteinrichtungen haben. Wir kennen im Moment keinen Hersteller, der nicht betroffen ist, zumindest von den mittelgroßen und größeren. Alle haben Fahrzeuge über Jahre hinweg auf die Straße gestellt, die im Durchschnitt bei den Euro 5 Fahrzeugen, also die, die bis letztes Jahr als Neufahrzeuge verkauft wurden, sogar schmutziger sind bei den Stickstoffdioxid oder bei den Stickoxidemissionen als Fahrzeuge von vor 25 Jahren, die also nur Euro 1 erfüllt haben. Und das ist der Grund, warum bei Stickstoffdioxid als Schadstoff in den Städten wir seit Jahren auch keine Verbesserung erleben. Die Fahrzeuge sind eben über viele Jahre, obwohl die Grenzwerte strenger wurden, in der Wirklichkeit sind die Schadstoffe sogar noch angewachsen.
Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, vielen Dank. Und hätte es diesen Verband schon im Jahr 1732 gegeben, dann hätte er sicherlich auch die Rosttäuscherei angeprangert. Auch da ist der Endverbraucher der Dumme, von den armen Pferden mal ganz zu schweigen.
Den Pferden mit dürren Mäulern, die auch hartmäulig genannt werden, gestaltet gar selten einer von diesen beiden Fehlern vorhanden ist, da man nicht auch den anderen antrifft, legen sie ein neues Mundstück mit vielen Ringen an und bestreichen dieses zuvor mit Honig, Wohlgemut und Salz, damit es daran arbeite und mit Gewalt einen Schaum mache. Besser nachzuhelfen, brauchen sie ein eisernes Nasenband, das mit Leder überzogen und so aussehen soll, als ob es reines Leder wäre. Damit auch das Pferd mehr als durch alle Gebiss- und Kinnreife gehalten werde, so nehmen sie ein Kettlein, machen es oben in die Stangen, da man die Kinnhaken einmacht, und ziehen es unten zwischen den Unterlefzen und Zähnen herum. Dieses müssen die Buckeln so sehr bedecken, dass man wohl Achtung haben muss, wenn man diesen Handgriff merken will. Wenn aber der, welcher das Pferd gekauft hat, sein neues Ross mit einem anderen Mundstück reitet, so geht es ohne Aufhalten mit dem Manne durch. Und was dergleichen betrügliche Kunstgriffe mehr sind.
Kommen wir zurück zum Beginn der Sendung. Der Prozess gegen den VW-Manager Oliver Schmidt, der nun für 7 Jahre ins Gefängnis muss. Diese Szene aus dem Gerichtssaal lässt unseren Korrespondenten Martin Ganselmeier keine Ruhe. Der mittlere Manager muss für seine Straftat büßen, zu Recht. Aber was wird eigentlich aus seinem Chef? Welche Verantwortung übernimmt der damalige Vorstandsvorsitzende von VW? Hier ein offener Brief unseres Kollegen an Martin Winterkorn.
Sehr geehrter Herr Dr. Winterkorn, ich habe gestern Ihren langjährigen Mitarbeiter Oliver Schmidt im Bundesgericht von Detroit erlebt. In roter Häftlingskleidung kam er in kurzen Trippelschritten in den Gerichtssaal, weil er Fußfesseln tragen musste. Und wegen seiner Handschellen konnte er nicht mal alleine aus seinem Wasserglas trinken. Als der Richter das Urteil verkündete, brach seine Frau in Tränen aus. Mir hat das Ehepaar ehrlich gesagt leid getan, auch wenn der Richter natürlich recht hat. Oliver Schmidt war kein Opfer, er war bis zuletzt am Dieselbetrug beteiligt und hat die US-Behörden monatelang hingehalten. Aber hat er das aus eigenem Antrieb getan, um Ihnen und den anderen VW-Bossen zu imponieren? Oder haben Sie ihn dazu ermuntert? Diese Frage können nur Sie beantworten. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Sie Oliver Schmidt zu sich in Ihr Büro bestellt haben, als der Dieselbetrug aufzufliegen drohte. Sie wollten von ihm wissen, was das schlimmstenfalls in den USA kosten würde. Bis zu 23 Milliarden Dollar soll Oliver Schmidt Ihnen damals vorgerechnet haben. Das ist bemerkenswert prophetisch, fast exakt die Summe, die VW bis heute tatsächlich in den USA zahlen musste. Oliver Schmidt war bestimmt ein sehr guter Mitarbeiter. VW war sein Ein und Alles. Er hat sogar in einem VW-Autohaus geheiratet. Er war sehr loyal, zu loyal. Gestern im Gerichtssaal von Detroit fiel auch einige Male Ihr Name. Die Anklage und auch der Richter sind überzeugt, dass Sie und andere hochrangige VW-Verantwortliche von dem Betrug viel früher gewusst haben, als Sie zugeben. Auch mir fällt es schwer zu glauben, dass Sie erst ganz am Ende erfahren haben, was da abging. Vor einigen Jahren habe ich Sie hier in Detroit auf der internationalen Autoshow interviewt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, worum es ging, aber eines habe ich nicht vergessen, wie sehr Ihre loyalen VW-Mitarbeiter von Ihrem Boss geschwärmt haben. Winterkorn kümmere sich um jede Kleinigkeit im Konzern. Ihm entgehe nichts und sein Perfektionismus dulde keine Fehler. An diese Worte Ihrer loyalen Mitarbeiter musste ich gestern im Gerichtssaal von Detroit denken, als Oliver Schmidt nach dem harten Urteil ohne seine Frau aus dem Gerichtssaal abgeführt wurde, zurück ins Gefängnis, wo er die nächsten Jahre verbringen wird. Ihr Mitarbeiter, Herr Dr. Winterkorn, büßt nun auch stellvertretend für Sie und die damalige VW-Spitze. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, ehrlich zu sagen, was Sie wirklich wussten?
Der offene Brief unseres USA-Korrespondenten Martin Ganselmeier an den ehemaligen VW-Chef Winterkorn. Professor Ferdinand Dudenhöfer ist Automobilexperte an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die offizielle VW-Darstellung war ja bisher immer, dass die Betrugssoftware von Managern im mittleren Segment entwickelt wurde, ohne dass der Vorstand ganz oben das wusste. Wie glaubwürdig finden Sie das?
Das ist ja eben zum Ausdruck schon gekommen in dem Brief. Kein Mensch der Welt glaubt das natürlich, dass unten ein paar böse Buben waren und oben wusste man nichts davon, sondern es gibt sehr subtile Methoden von Spitzenmanagern, ihre Leute anzuweisen, bestimmte Dinge zu tun, ohne dass man etwas nachweisen kann. Und darum ging es ja bei Winterkorn. Winterkorn ist clean, weil man ihm nichts nachweisen kann, weil es eben diese sehr subtilen Methoden gibt.
Also vielleicht war die Ansage von oben, ihr liefert bitte die richtigen Testergebnisse, egal wie?
Schauen Sie, wenn sowas gemacht wird, dann sitzt man in der Vorstandssitzung und dann will man ein neues Fahrzeug nach Amerika bringen und dann kommen die Ingenieure und stellen was vor und das heißt dann, das kostet so und so viel US-Dollar oder Euro, die Abgasreinigung. Und dann sagt der Vorstandsvorsitzende in so einer Sitzung, ist mir zu teuer, kommt mit einer neuen Lösung zurück. Und jeder weiß, wenn die neue Lösung zu teuer ist, kann man sich einen neuen Job suchen, kann das Häuschen, was man gekauft hat, um Wolfsburg herum verkaufen und kann dann in die Wüste gehen. Das weiß jeder. Und damit haben sie den Druck erzeugt, dass die Menschen umfallen. Also, diese subtilen Methoden, Winterkorn ist jemand, nach meiner Einschätzung, der nur durch diese subtilen Methoden gelebt hat.
Das eine ist die Verantwortung des Konzerns. An welcher Stelle beginnt Ihrer Meinung nach die Verantwortung der Politik?
Schauen Sie, wenn wir uns den Fall anschauen, dann sehen wir und erkennen wir ja, dass es kein VW-Fall ist, sondern dass die ganze Branche mit Dieselmogeleien unterwegs ist, die wir heute noch sehen. Die Woche kam die Deutsche Umwelthilfe und hat gesagt und nachgewiesen, dass bei BMW bestimmte Bedingungen erfüllt seien, die dann dazu führen, dass Abgasreinigungen abgeschaltet werden. Und jetzt sind wir bei denjenigen, die für verantwortlich sind, dass diese Dinge angemeldet werden, dass diese Dinge geprüft werden. Und das ist bei uns das Kraftfahrtbundesamt. Wir haben eine Behörde, die blind ist, die unwissend ist und dazu noch naiv. Dort arbeitet man seit Jahren so, dass kein Mensch weiß, wie die Bedingungen eigentlich sind, die man braucht, um Fahrzeuge so zuzulassen, dass alles, was an Nebenabsprachen gemacht wird, in der Öffentlichkeit dann auch publik ist und bekannt ist. Dort hat man erst nach Wochen, nachdem in den USA das öffentlich geworden ist, durch Aufforderung von dem zuständigen Minister Dobrindt angefangen, überhaupt mal nachzudenken. Dort konnte man bisher kein Fahrzeug selbst prüfen, sondern man ist zu den TÜVs und DEKRAs der Welt gegangen und hat irgendwas prüfen lassen und hat das dann abgeheftet. Solche Behörden können wir in Deutschland nicht gebrauchen. Wir brauchen Behörden wie die Amerikaner, die klar Dinge prüfen und dann bei Übertretungen reagieren, sehr stark reagieren. Wenn wir sowas haben, dann ist die Gefahr, dass solche Übertretungen kommen, fast null. Deshalb es ist wichtig, dass die Politik sich jetzt an der Nase fasst, gerade jetzt, wo Koalitionsverhandlungen sind, und dass man sagt, man baut ein neues System. Dieses System mit Kraftfahrtbundesamt kann so nicht weitergehen. Wir tun alles, was bei Fahrzeugen mit Abgasprüfungen, mit Umweltprüfungen zu tun hat, umsiedeln in das Umweltbundesamt. Der Bundesumweltminister sollte dafür verantwortlich sein und nicht irgendein Verkehrsminister, der oft zu eng mit der Industrie zusammenarbeitet.
Aber würde sich dadurch was ändern, ob nun der Verkehrsminister die Verantwortung hat oder der Umweltminister? Ist das ein großer Unterschied?
Das ist ein sehr großer Unterschied, denn jeder weiß, wenn man das betrachtet, was das Umweltbundesamt, das ist die Behörde des Umweltbundesministers, bisher so an Dingen getan hat und öffentlich gemacht hat, publik gemacht hat. Wenn man die Revue passieren lässt, sieht man, dass dort eine relativ strenge Behörde ist. Übrigens dieser Axel Friedrich, der permanent dann prüft mit der Deutschen Umwelthilfe, der kommt ja aus dem Umweltbundesamt. Also dort hätte man sicherlich eine Abteilung, einen Bereich, der sehr genau auf die Dinge achten würde, der Know-how im Hause hätte, der die Dinge beurteilen könnte, im Gegensatz zu Flensburg, wo man im Tal der Unwissenden sich aufhält.
Also Sie sagten ja gerade, die sind blind und naiv im Kraftfahrtbundesamt, aber jetzt klingt es ja eher so, als wären es Strukturprobleme. Also dann können die ja letztlich nichts dazu, weil man sie gar nicht lässt?
Ja, man hat sie vielleicht dumm gelassen. Das ist ja eine andere Möglichkeit, dass die Politik so gearbeitet hat, dass man Behörden schafft, die von sich aus eben Dinge überhaupt nicht beurteilen können. Und dann hat man so eine Alibi-Funktion, denn in Deutschland kommt ja immer das Argument, die Arbeitsplätze und die Automobilindustrie ist so wichtig, wir müssen da eine schützende Hand drüber legen. Das ist falsch. Diese schützende Hand, die ist eher gefährlich als nützlich, denn wenn die Automobilindustrie sich mit richtigen, offiziellen und strengen Standards messen kann, am Weltmarkt, dann schneiden unsere Autobauer wesentlich besser ab, als wenn wir mit Mogeleien unterwegs sein müssen. Die fliegen irgendwann auf. Also wir brauchen eine Behörde, die das kann und nicht ein politisches System, bei dem man meint, durch Güte und durch Wegsehen Dinge besser machen zu können und Wettbewerbspositionen weltweit erreichen zu können.
Also wie müsste ein Kontrollsystem aussehen, dass das wirklich kann, wo man sich darauf verlassen kann? Sowas kann nicht mehr passieren in Deutschland.
Also Punkt Nummer eins, die Abgas- und Umweltprüfungen bei Fahrzeugen in das Umweltbundesamt. Punkt Nummer zwei, wir brauchen auch ein Rechtssystem, was dann Strafen ausspricht, wenn Gesetze überschritten werden. Das wird ja heute auch nicht gemacht. In Amerika hat man sehr harte Gesetze. Also wer Gesetze übertritt im Umweltbereich bei Unternehmen, der wird auch bestraft mit Euros und nicht nur mit einem großen Zeigefinger von der Kanzlerin. Und zum Dritten, wir brauchen ein Verbraucherschutzrecht, ähnlich wie in Amerika, was dem Verbraucher auch hilft. Denn heute sind ja viele, die auf ihren Diesel sitzen, die schlecht sind und vielleicht bei Fahrverboten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, nicht mehr in den Innenstädten fahren können.
7 Jahre Haft für einen VW-Manager in den USA. Glauben Sie, dieses Urteil hat eine Wirkung auch in Deutschland?
Ich glaube, es zeigt, dass die Amerikaner sehr streng sind und ich glaube, dass in Deutschland die Behörden also darüber nachdenken, jetzt vielleicht auch gerade bei den Koalitionsverhandlungen, wie man die Dinge neu machen kann, denn so dürfen wir es in der Zukunft nicht weiterlaufen lassen, so schlittern wir in die nächste Krise.
Hat es Sie überrascht, dass VW nur 2 Jahre nach diesem Skandal schon wieder einen Rekordgewinn verkündet?
Ja und nein. Schauen Sie, VW kann man heute ja nicht mehr wiedererkennen. Eigentlich war es gut, dass dieser Dieselgate aufgetreten ist, denn dann ist diese alte Führungsmannschaft um Winterkorn, den hatten Sie ja gerade in dem Brief auch beschrieben, endlich weg. Bei Winterkorn ist man in eine Sackgasse gefahren. Da war Elektromobilität kein Thema, da war autonomes Fahren kein Thema. Einige haben gesagt, die Qualität der Mitarbeiterführung ist dort so ähnlich wie in Nordkorea. Also es ist schlimm gewesen und jetzt hat man ein neues Führungssystem, ein neues Führungsstil mit Müller, dem Vorstandsvorsitzenden. Das Unternehmen ist demokratischer geworden. Die Entscheidungen sind delegiert zu großen Teilen in die Marken. Dort ist man deutlich selbstständiger geworden. Und die ganz großen Themen der Zeit, die greift man auf. Elektromobilität, das autonome Fahren, die Mobilitätsdienstleistungen. Also VW ist eigentlich nicht wiederzuerkennen. Von daher geht man positiv in die Zukunft und viel Vertrauen, was die Käufer und Autofahrer in der Vergangenheit hatten, konnte man auffangen, jetzt zum Beispiel mit diesen Dieselprämien, die es gibt, mit diesen Abwrackprämien, die es gibt. Also es ist überraschend, aber gleichzeitig nicht überraschend, denn der Konzern ist sehr stark geworden nach dieser Krise.
Professor Ferdinand Dudenhöfer, Automobilexperte an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Es läuft und läuft und läuft, VW und der Dieselskandal. Damit verabschiedet sich der Tag für diese Woche. Heute waren das Dorothea Schuler, Sigrid Pfeffer, Rainer Dachselt, Angela Fitsch und Birgit Spielmann. Mein Name Uwe Berndt. Wir wünschen ein schönes Wochenende.